sagen wir, Fortschritte eben selten nur auf dem Weg von einfach noch eine weitere Demonstration, Leserbriefe schreiben, in eine Partei eintreten und so weiter erreicht. Ja, das sind alles wichtige Formen der politischen Beteiligung, aber in vielen Situationen braucht es eben mehr. Und dieses Mehr ist dann eben häufig ziviler Ungehorsam, Protest, der diesen einen Schritt weitergeht.
Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Emma und wir sprechen heute mit einem Sozialphilosophen über das Thema extremer Klimaprotest. Können Sie sich vielleicht selber noch einmal vorstellen? Also wer sind Sie und was machen Sie so?
Ja, hallo, das mache ich gerne. Also mein Name ist Robin Zelikatis. Ich bin Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität in Berlin und Direktor noch eines Center for Social Critique, das in Berlin auch angesiedelt ist. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Protest, insbesondere mit zivilem Ungehorsam, also Protest, der auch so an der Grenze von Recht und Illegalität angesiedelt ist. Und deswegen sind die Proteste der Klimabewegung für mich natürlich auch besonders spannend.
Ja, sehr spannend. Genau darum soll es nämlich bei uns auch gehen, weil man hört ja immer wieder was von Klimaprotesten, so Fridays for Future Demos, das ist ja alles aber noch, ja, ich würde mal sagen, harmlos. Aber man hört ja auch immer mal wieder von so extremeren Sachen, jetzt diese Klimakleber zum Beispiel, die Leute, die sich irgendwo festkleben an Kunstwerken oder auf Straßen, um irgendwie auf Klimaschutz aufmerksam zu machen oder eben ziviler Ungehorsam in Lützerath. Was ist denn überhaupt Protest und was unterscheidet jetzt so normalen Protest, sage ich mal, von so extremen Protestformen?
Also zunächst mal ist es ja ganz richtig, dass die Klimabewegung intern ziemlich divers ist, nicht? Sie hatten schon Fridays for Future erwähnt. Die wurden damals übrigens auch schon ziemlich hart angegangen. Also auch viele Kultusministerinnen und Minister und auch Teile der Presse haben gesagt, das ist doch viel zu extrem. Jetzt schwänzen die Schule und gehen immer freitags protestieren. Also Protest kann im Nachhinein ziemlich harmlos wirken, wird manchmal aber in der Situation, gerade von der Gegenseite in Anführungsstrichen, also oft als zu extrem eingestuft, auch wenn es sozusagen sehr harmlos ist, nicht? Protest im Allgemeinen ist ja erstmal eine große Kategorie. Da zählen legale Demonstrationen genauso dazu wie das, was Sie jetzt extremere Aktionen genannt haben, wie Straßenblockaden oder vielleicht auch die Besetzung von Gebäuden. Und deswegen muss man jetzt genauer hingucken, nicht? Also der zivile Ungehorsam unterscheidet sich halt von in Anführungsstrichen legalen Protestformen zunächst mal dadurch, dass eben ganz gezielt und auch bewusst gegen bestimmte Gesetze verstoßen wird. Also wenn Sie eine Straße blockieren, dann verstoßen Sie gegen die Straßenverkehrsordnung. Wenn Sie auf das Gelände von RWE eindringen und dort Bagger besetzen, dann ist das Hausfriedensbruch, ja, und vielleicht auch Sachbeschädigung. Und das wird aber im Unterschied jetzt zu in Anführungsstrichen gewöhnlicher Kriminalität ja nicht einfach nur zur Selbstbereicherung getan, also Leute machen nichts für sich selber, sondern das hat ja eine, sagen wir mal, prinzipielle Motivation. Ja, sie beziehen sich auf bestimmte grundlegende Prinzipien und Werte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, auch gerade natürlich der Verantwortung für zukünftige Generationen, die für unsere politische Ordnung als Ganze schon ziemlich wesentlich ist. Und deswegen macht es, also der Protest ist deswegen so interessant, weil eben einerseits gezielt gegen bestimmte Gesetze verstoßen wird, aber eben nicht wie, sag ich mal, gewöhnliche Kriminelle sozusagen, mit einer eigentlich lobenswerten Absicht. Und das muss man eben auch in Rechnung stellen und auch verstehen.
Ja, das finde ich, klingt irgendwie verständlich auf jeden Fall, aber wie kommt es denn dazu überhaupt? Also wie wird denn Protest von irgendwie, ja, ich gehe jetzt auf die Straße und setze mich dafür ein, zu, ich mache irgendwie, ja, eben so einen zivilen Ungehorsam? Ja. Gab es das auch schon immer vielleicht?
Das gab es schon immer, ja. Also es ist Teil der Geschichte der Demokratie, nicht? Also man muss sich das ja so vorstellen, dass viele der, sagen wir mal, Errungenschaften, die wir heute in der Demokratie für selbstverständlich halten, zum Beispiel, dass Frauen mehr oder weniger gleiche Rechte haben, ja, oder dass Arbeiterinnen und Arbeiter Rechte haben, dass Migrantinnen, Geflüchtete, dass die Rechte haben, das sind Sachen, die sind nicht vom Himmel gefallen und die gab es nicht immer. Ja, und die wurden in den seltensten Fällen von, ich sage jetzt mal, den Mächtigen gewissermaßen freiwillig den Unterdrückten gegeben. Ja, also auch die Geschichte der Demokratie ist voll von sozialen Kämpfen, von sozialen Bewegungen, von Protest, der häufig auch ziemlich militant war, der häufig sehr viel extremer war als das, was wir heute sehen. Ja, also selbst sowas wie die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, ja, Martin Luther King, ja, das ist ja heute sozusagen ein moralischer Held, wurde in seiner Zeit aber natürlich als Terrorist behandelt. Ja, und gerade weil es vielen zu extrem war, was die gemacht haben. Die haben auch zivilen Ungehorsam eingesetzt. Genauso übrigens wie die Frauenbewegung hier in Deutschland oder eben auch andere Bewegungen, die sich für soziale Rechte für alle eingesetzt haben. Also insofern ist Protest auch das, was vielen als extremer Protest erscheint, wirklich Teil der Geschichte der Demokratie und auch eben Teil, würde ich sagen, der Art und Weise, wie eine gute Demokratie funktioniert. Jetzt ist die Frage, warum erscheint es vielen als zu extrem? Ja, und diese Frage kann man ja stellen mit Bezug auf die Ziele von Protest, also worum geht es denn eigentlich, und mit Bezug auf die Mittel. Ja, mit den Zielen, würde ich sagen, sind die meisten ja noch einverstanden. Also die allermeisten würden sagen heute, okay, also Klimakrise ist echt ein ziemlich großes Problem. Und es ist auch ziemlich klar, dass die Regierung nicht genug tut. Ja, sie scheitert ja sogar an ihren eigenen Zielsetzungen. Ja, sie verletzt Gesetze, die sie selbst sich gegeben hat. Also das ist schon ziemlich bemerkenswert. Und insofern würden fast alle wahrscheinlich zustimmen heute, dass wir mehr Klimaschutz brauchen, dass die Regierung mehr tun muss. Die Frage ist jetzt, mit welchen Mitteln erreicht man das? Die Geschichte zeigt, dass man solche, sagen wir mal, Fortschritte eben selten nur auf dem Weg von einfach noch eine weitere Demonstration, Leserbriefe schreiben, in eine Partei eintreten und so weiter erreicht. Ja, das sind alles wichtige Formen der politischen Beteiligung, aber in vielen Situationen braucht es eben mehr. Und dieses Mehr ist dann eben häufig ziviler Ungehorsam, Protest, der diesen einen Schritt weitergeht. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe, nicht? Also entweder hat es damit zu tun, dass man den Eindruck hat, okay, also wir, das war ja bei Fridays for Future schon das Argument, wir sind am meisten betroffen als junge Generation, sind aber noch gar nicht wahlberechtigt. Also unsere Stimme wird gar nicht ernst genommen. Das heißt, wir müssen auf die Straße gehen und vielleicht auch eben mehr als bloß jetzt demonstrieren, sondern irgendwas besetzen, damit unsere Anliegen überhaupt ernst genommen werden. Oder man kann sagen, naja, die Lobby der Industrieunternehmen, RWE, die Autolobby, ja, die hat ja in Deutschland nachweislich deutlich mehr Einfluss auf die Politik, als sie es haben sollte. Naja, da kann man natürlich auch wieder einen kritischen Artikel schreiben und das anprangern. Das geschieht aber auch schon lange, das hat sich irgendwie nicht so richtig geändert. Also auch da haben Gruppen wie die Letzte Generation oder auch Ende Gelände den Eindruck, man muss wirklich viel stärker intervenieren, man muss vielleicht auch provozieren, man muss den Leuten klar machen, hier geht wirklich grundlegend was schief und das kann man vielleicht eben nur machen, so ist die dahinterstehende Ansicht, wenn man eben auf eine Weise protestiert, die über das normale, die gewöhnliche Demonstration hinausgeht.
Bringt das denn was? Also ich weiß nicht, so hat das tatsächlich, kann man irgendwie sagen, ja, Sie meinen ja, dass das immer in der Geschichte der Demokratie so war, also da hat es ja dann zu was geführt. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch viele Leute gerade in der Politik, die dann sagen, ja, also so schon mal erst recht nicht oder weiß ich nicht, wie so ein strenges Elternteil dann vielleicht reagieren, ja. So trotzig. Mhm. Was sind denn so Chancen und vielleicht auch, also Nachteile?
Ja, Also genau, Sie haben recht, historisch gesehen ist es auf jeden Fall so, dass Protest häufig erfolgreich ist, nicht? Und gerade auch ziviler Ungehorsam wirklich zu erfolgreichen Protestbewegungen dazugehört, die für uns heute ganz normale Veränderungen hervorgerufen haben, die dafür wesentlich waren. Das muss man sich einfach klar machen, damit man auch dann vielleicht ein bisschen, sagen wir, freundlicher auf die Proteste der Gegenwart schaut, ja, weil wir leben halt nicht in einer perfekten Demokratie. Und deswegen braucht man wahrscheinlich auch heute noch diese Form von Protest. Aber natürlich ist nicht Protest per se erfolgreich, nicht? Also da gibt es schon nochmal die Frage, was sind eigentlich effektive Mittel, was sind gute Strategien? Das ist sehr abhängig vom konkreten Kontext. Aber man kann schon sagen, es ist wichtig, dass es Protestbewegungen gelingt, viele Leute zu mobilisieren, also auf die Straße zu bringen, mit ihnen zu sympathisieren. Und das ist natürlich heikel, wenn man, sagen wir mal, provokantere Aktionsformen wählt, weil, wie Sie sagen, das kann auch zu einer starken Gegenreaktion führen. Ja, also in der Politik, aus den Medien, vielleicht auch aus Teilen der Öffentlichkeit. Ja, die Deutschen fahren ja sehr gern Auto. Wenn die jetzt blockiert werden permanent, dann kommt das nicht so gut an und so weiter. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Was auch wichtig ist, ist, dass das Anliegen als legitim anerkannt wird. Ja, also dass viele Leute in der Öffentlichkeit denken, ja, okay, ich bin vielleicht nicht so angetan davon, dass die sich jetzt hier festkleben auf der Straße oder dass die sich irgendwas im Museum in den Bilderrahmen kleben. Aber irgendwie verstehe ich ja, dass die jungen Leute auch die Schnauze voll haben, dass sie irgendwie frustriert sind, dass sie Angst haben um ihre Zukunft. Ja, das kann man ja schwer zurückweisen. Ja, das ist ja also auch ein bisschen armselig, wie manche Politiker darauf reagieren, so als seien das einfach nur Verrückte oder Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Ich finde, man muss die existenziellen Sorgen dahinter wirklich schon sehr ernst nehmen. Und was auch wichtig ist für den Erfolg von Protest, ist, dass er sozusagen einen langen Atem hat. Ja, also ein großes Problem ist, dass man kann ja nicht permanent demonstrieren. Ja, die meisten Leute haben auch noch ein Leben, sind Schülerinnen und Schüler, sie studieren, sie müssen arbeiten, sie haben Familie und so weiter. Und deswegen ist es sehr wichtig für Protestbewegungen, dass sie sich breit aufstellen, ja, also dass sie auch zum Beispiel unterschiedliche Teile haben. Deswegen ist es ganz gut, dass es also auch Fridays for Future, Extinction Rebellion, die Letzte Generation, meinetwegen auch Greenpeace und so weiter gibt, wo sich dann Leute, je nachdem, wofür sie einzustehen, bereit sind und wie weit sie auch gehen wollen, einbringen können. Ja. Und sie müssen halt überlegen, okay, wie können wir diesen Protest auch längerfristig planen, auch längerfristig am Leben halten, weil, also man darf sich auch nichts vormachen, ja, es geht um ziemlich, also zentrale Veränderungen, die auch sehr mächtige wirtschaftliche, politische Interessen betreffen. Ja, das heißt, die Gegenwehr ist bei Protest, wenn er, sagen wir, fundamentale Veränderungen einfordert, auch immer ziemlich, die Gegenwehr ist ziemlich stark. Ja, und da muss man vorbereitet sein, da muss man eine Strategie haben, darauf zu reagieren, da muss man eine Strategie haben, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, man muss auch versuchen, die eigene Protestpraxis auch weiterzuentwickeln. Ja, wenn man sieht, Straßenblockaden im Berufsverkehr funktionieren vielleicht nicht so gut, weil es vielleicht auch die Falschen trifft, weil ja die Autofahrer, die morgens zur Arbeit müssen, nicht die schlimmsten Klimasünder sind und auch nicht die Klimapolitik blockieren, dann muss man halt andere Wege finden. Das hat die letzte Generation ja auch gemacht, indem sie dann Ministerien, Flughäfen und so weiter stärker ins Visier genommen hat.
Also können so extreme Sachen quasi dabei helfen, das erstens zu verbreiten, einfach eine Aufmerksamkeit zu erzielen. Bauen die denn auch tatsächlich einen Druck auf? Also ist, kann man irgendwie sagen, dass dann, ich weiß nicht, es gab ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes, diese Hungerstreiks, wo ja wirklich auch das Ziel war, so, hey, wir machen das jetzt so lange, bis es zu einem Gespräch wenigstens kommt. Aber das war ja auch nicht, also ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, nicht so erfolgreich. Bringt dieser Druck denn irgendwas?
Also ich meine, Protestbewegungen erzielen in den seltensten Fällen direkt ihr gewünschtes Ergebnis. Ja, es ist also ein ziemlich komplexer Prozess, um den es da geht, der auch, sagen wir mal, längerfristig ist. Ja, also deswegen ist es ein bisschen auch eine Art von Missverständnis seitens mancher Protestbewegungen, dass die glauben oder so Sachen sagen wie, wir sitzen jetzt hier so lange, bis eben unser Ziel erreicht worden ist. Ja. So funktioniert es meistens nicht. Protest wirkt immer, also viel, viel komplexer. Ja, da geht es eher darum, dass man die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst, dass man auf ein Problem erstmal aufmerksam macht, wie Sie gesagt haben. Protest erreicht in den seltensten Fällen sein Ziel so direkt. Ja, also man kann sich nicht auf die Straße setzen und sagen, ich sitze jetzt hier so lange, bis eben mein Wunsch in Erfüllung geht, sozusagen. Ja, das ist naiv. Protest ist erstmal Teil eines, sagen wir, politischen Ökosystems der Demokratie, zu dem auch Parteien, das Parlament, die Öffentlichkeit, Gerichte auch gehören. Ja? Und auf diese komplexen Zusammenhänge muss Protest einwirken. Das kann durch Aufmerksamkeitssteigerung geschehen, das kann durch eine breite Mobilisierung geschehen. Und das geschieht durchaus auch dadurch, dass Druck aufgebaut wird auf die Entscheidungsträger. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, nicht? Also zum Beispiel wäre das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik von, ich glaube, inzwischen fast 2 Jahren, das wäre ohne die Klimaproteste so nicht denkbar gewesen, glaube ich. Ja, und die Verfassungsrichterinnen und Richter haben dann festgestellt, dass die Klimabewegung tatsächlich recht hat. Die Regierung tut nicht genug. Ja, und das ist ein Riesenerfolg für die Klimabewegung. Ja. Aber natürlich haben sich die Richterinnen und Richter nicht zwingen lassen dazu, sondern sie haben halt gedacht, so, okay, was passiert denn hier? Warum sind die denn alle so aufgeregt und setzen sich auf die Straße und demonstrieren die ganze Zeit? Das sollten wir uns mal genauer angucken. Ja, und auf diese Art und Weise funktioniert der Druck. Also klar, man kann die Regierung jetzt nicht direkt per Protest zu was zwingen, aber man kann natürlich die öffentliche Meinung beeinflussen, man kann die Medien, Gerichte und so weiter beeinflussen. Und ich finde, wenn man so auf die letzten Jahre schaut, sieht man schon, dass sich die Diskussion um die Klimakrise in Deutschland ganz massiv verändert hat. Ja, also Sie sind ja alle noch jung, Sie erinnern das vielleicht nicht so sehr, aber noch vor 10 oder gar 5 Jahren hat fast niemand die Klimakrise so ernst genommen. War fast niemand bereit, ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft eigentlich umstrukturieren müssen, damit zukünftige Generationen auch noch eine Chance haben auf ein einigermaßen okayes Leben. Ja, und das ist heute eine Diskussion, die wir haben. Und das ist, finde ich, ein Riesenerfolg für die Klimabewegung. Aber natürlich muss es weitergehen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass auch der Protest sich weiterentwickelt, und eben nicht zu sehr sich jetzt an eine konkrete Aktionsform oder ein konkretes Erfolgserlebnis bindet. Ja, also deswegen fand ich auch diesen Hungerstreik so ein bisschen schwierig. Also Hungerstreik ist auch ein ziemlich extremes Mittel, das normalerweise eigentlich von Leuten, die politische Gefangene sind oder so, eingesetzt wird. Das fand ich jetzt da ein bisschen nicht so zielführend, aber die letzte Generation stand da ja noch ganz, ganz am Anfang, war super klein und hat gewissermaßen erstmal überhaupt sich auf der Bühne der Öffentlichkeit quasi positionieren müssen. Und seitdem hat sich auch viel weiterentwickelt. Nicht? Die haben ihre Aktionsform total ausgebreitet, viel mehr Leute an Bord geholt, haben auch sehr gute also Sprecherinnen und Sprecher, die auch dazu in der Lage sind, ihr Ziel und die Mittel, die sie ergreifen, zu erklären. Und sie sind eben auch bereit, sich weiterzuentwickeln. Und das ist eben auch ganz wesentlich für den Erfolg von Protestbewegungen, dass sie nicht so dogmatisch werden und sagen, nee, wir sitzen jetzt hier so lange, bis wir Erfolg haben, dass sie auch sich einlassen auf die Diskussionen, auch ihre eigene Protestpraxis weiterentwickeln.
Ich finde aber auch, dass man das total merkt, dass das irgendwie sich verändert hat. Also ich weiß nicht, wenn jetzt das mit Lützerath vor 10 Jahren gewesen wäre, hätte man, glaube ich, so, wie, du gehst dahin. Also ich weiß nicht. Und jetzt kenne ich in
Ja.
meinem persönlichen Umfeld total viele, die einfach sagen, ja klar, ich würde da auch jetzt hingehen. Und ich glaube, dass das echt sich total gewandelt hat und dass das wahrscheinlich ja auch so weitergehen wird und weitergehen wird müssen.
Und Lützerath ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil man da ja auch sieht, also ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen, die dort waren, tatsächlich gedacht haben, okay, wir können das wirklich stoppen. Ja? Also ich glaube, den allermeisten war schon klar, dass das jetzt wirklich gestoppt wird, ist nicht so wahrscheinlich. Aber es war eben sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen und es war sehr wichtig, auch diese krassen Bilder zu produzieren, die Absurdität sozusagen nochmal den Leuten vor Augen stellen. Ja? Dass diese Zerstörung der Landschaft, diese riesigen Bagger quasi unter dem Schutz von Polizei mit Knüppeln und Schild gewissermaßen jetzt da irgendwie dieses Dorf zerstören, während die Demonstrierenden zurückgedrängt werden, das ist ja schon krass. Ja. Und das führt ja vor Augen, also, dass die junge Generation sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte ist und der Staat momentan eher auf der falschen steht. Ja. Und das ist vielleicht viel wichtiger, als jetzt dieses konkrete Dorf zu retten, das also im Prinzip ja eh schon aufgegeben worden war. Ja. Was aber wichtig ist, ist, dass man sozusagen versteht, dass die politische Auseinandersetzung in der Demokratie eben immer auch in der Öffentlichkeit stattfindet, immer auch um, sogar auch um Bilder natürlich sich dreht, ja, um starke Bilder, die da auch jetzt produziert worden sind, in der Hoffnung, dass sich längerfristig auch in der Bevölkerung eben dieses Bewusstsein durchsetzt, okay, wir müssen wirklich viel grundlegender darüber nachdenken, weil das ist eine Sackgasse, in die wir da geraten sind.
Ja, was sagt das denn über eine Gesellschaft oder eine Demokratie aus, dass es entweder so weit kommt, dass sowas in Anführungsstrichen nötig wird, aber auch was sagt das dazu aus, dass es also möglich ist, weil es gibt ja auch Länder, da wäre das überhaupt nicht möglich, was hier in Deutschland passiert in Bezug auf Protest, weil es einfach keine freie Meinungsäußerung oder sowas gibt.
Ja, also ich stimme Ihnen dazu, dass das Bild ziemlich gemischt ist. Ja? Also einerseits ist es natürlich sehr deprimierend, dass wir jetzt quasi in der Situation sind, wo es fast schon zu spät ist, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Ja, das ist ja die einhellige wissenschaftliche Meinung, auch der IPCC-Berichte, die die UNO veröffentlicht. Der UNO-Generalsekretär spricht von Alarmstufe Rot und so weiter, weil wir wirklich dabei sind, die letzte Chance zu verpassen, hier noch was zu tun. Ja, und dafür haben natürlich vor allem die großen Industrieländer wie auch Deutschland die Verantwortung, weil sie historisch am meisten dazu beigetragen haben, dass wir uns in diesem Schlamassel befinden und eben auch heute noch die Macht haben, ökonomisch, politisch dagegen was zu tun. Natürlich nur zusammen mit anderen großen Nationen von der USA bis China, aber Deutschland ist da eben auch ganz vorne mit dabei. Und deswegen ist es sehr traurig, ja, dass es sozusagen die jungen Leute als nötig ansehen, sich jetzt eben festzukleben und alle möglichen Sachen zu tun, obwohl sie wahrscheinlich auch lieber sich um andere Dinge in ihrem Leben kümmern würden, aber eben aufgrund der existenziellen Unsicherheiten und also nicht besonders rosigen Aussichten ist das eben, gibt es dafür keine Alternative für viele. Ja, was nützt es jetzt zu studieren, wenn man gar nicht weiß, ob überhaupt in 20, 30 Jahren diese Erde noch lebenswert ist. Ja. Also das sind so die auf der Negativseite sozusagen die Punkte, die schon ziemlich signifikant sind und wo ich mir einfach wünschen würde, dass auch die gewählten Politikerinnen und Politiker einfach ein bisschen ernsthafter und auch ethisch und politisch verantwortungsvoller reagieren. Ja. Also dass man das eben nicht so runterspielt und immer sagt, so, ja, was soll das jetzt wieder? Das ist doch gar nicht realistisch und so weiter, was die fordern. Ja, also ich meine, was für ein Realismus ist das denn, der die Klimakrise nicht ernst nimmt? Ja, so, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass, wie Sie sagen, eben es gut ist, dass weitestgehend diese Art von Protest auch politisch möglich ist hier, obwohl es natürlich auch staatliche Versuche gibt, das zu kriminalisieren. Ja, denken Sie an die Präventivhaft in Bayern, wo Leute, die protestieren, einfach schon mal ins Gefängnis gesteckt werden, einfach damit sie nicht weiter demonstrieren. Oder eben auch übertriebene Polizeigewalt, ja, auch jetzt in Lützerath auf den Demos, das soll natürlich abschrecken, das soll natürlich auch Protest klein halten. Ja, und das ist auch besorgniserregend. Aber insgesamt stimmt es natürlich, im internationalen Vergleich kann man in Deutschland noch ziemlich weitgehende Rechte auch auf Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also die kann man nutzen. Ja, und das ist auch wichtig, dass diese aktive demokratische Zivilgesellschaft da eben ihre Rolle spielt, weil wir wissen, das gehört auch zum politischen System. Das politische System ist nicht reduzierbar, die Demokratie ist nicht reduzierbar auf das Parlament, die Gesetzgebung, die Gerichte, sondern die Bürgerinnen und Bürger gehören da ganz wesentlich dazu. Und wie vorhin schon gesagt, nicht? Also demokratischen Fortschritt gibt es eigentlich fast immer nur, wenn die ihre aktive Rolle auch spielen. Also insofern hoffe ich, dass diese positive Möglichkeit von uns genutzt wird, einfach auch deshalb, weil es eben in der historischen Verantwortung auch ein Stück weit steht, dass wir darauf bessere Lösungen finden, als die, die bisher von der Regierung vertreten werden.
Ja, also ich kann gerade das, dieses, ja, diese Frustration dieses Jahr, warum soll ich jetzt studieren, wenn sowieso irgendwie ich nicht weiß, ob ich in 50 Jahren noch so hier wohnen kann, wie ich es tue, total nachvollziehen. Und finde ja auch die ganzen Ziele total gut. Aber ich finde, also trotzdem würde ich persönlich vermutlich halt nicht so weit gehen, dass ich jetzt zivilen Ungehorsam dafür ja, begehen würde. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Ich frage mich noch so ein bisschen, wir waren ja jetzt so auf der Ebene so der Demokratie und sowas. Aber letztendlich sind es ja Einzelpersonen, die sich dazu entscheiden, jetzt das zu machen. Was führt denn dazu jetzt bei Einzelpersonen, kann man es überhaupt verallgemeinern, dass die so weit gehen würden oder andere nicht? Oder was ist irgendwie da der vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, der richtige Umgang, wahrscheinlich alles irgendwie, aber das finde ich noch spannend.
Ja, also erstmal finde ich es wirklich sehr wichtig, dass eben die Klimabewegung auch eben so breit aufgestellt ist und intern auch so, sagen wir mal, divers ist, dass es eben Beteiligungsmöglichkeiten für ganz unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich weit zu gehen, eben auch bereit sind, ja, gibt. Also das heißt, natürlich kann man nicht von allen erwarten, dass sie sich irgendwo festkleben. Ja, das wäre ja auch irgendwie komisch, wenn das der Fall wäre. Deswegen ist es so wichtig, dass es eben auch manche gibt, die sagen, okay, ich kann viel besser einen journalistischen Beitrag dazu leisten oder ich kann als, keine Ahnung, Juristin eben zeigen, dass bessere Klimagesetze möglich sind oder ich trete in der Partei ein, versuche sozusagen von innen diesen Wandel auch zu unterstützen, ja, also von innerhalb des formaleren politischen Systems. Das ist total wichtig und das ist, glaube ich, auch das einzige Erfolgsrezept, dass sich diese unterschiedlichen Stränge der Klimabewegung nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ja, dass man also nicht sagt, wir sollten nur auf diesen einen Weg setzen, weil nur der kann zum Erfolg führen. Ja, historisch ist es eben auch nicht so, sondern historisch sehen wir eben auch, also nicht nur, dass Protest nötig ist, wie ich bisher immer gesagt habe, sondern dass es eben auch diese unterschiedlichen Formen der politischen Beteiligung braucht, in Parteien, in Gewerkschaften, in den Medien, in politischen Bewegungen und so weiter, um eben auch in der Wissenschaft natürlich, ja, um eben überhaupt zu politischen Veränderungen zu kommen. Das heißt, es ist nicht nur total legitim, sich nicht an zivilen Ungehorsam zu beteiligen, weil es ja auch mit sehr großen Risiken einhergeht, ne? Also Aggressionen von Autofahrern jetzt zum Beispiel im Fall der letzten Generation oder eben auch strafrechtliche Konsequenzen. Und viele wollen auch nicht auf diese Weise protestieren, was auch total legitim ist. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Die Faktoren, die jetzt dazu führen, dass einige dazu bereit sind, das zu tun, die sind, glaube ich, total komplex. Also aus den Gesprächen, die ich geführt habe, mit jetzt auch Angehörigen der letzten Generation, ist mein Eindruck, dass es also sehr stark auch mit den biografischen Kontexten zu tun hat. Ja, also mit welchen Fragen beschäftigt man sich? Manche sind zum Beispiel im Studium auch erst darauf gestoßen, wie krass der Klimawandel ist und dass es eigentlich eine Verharmlosung ist, vom Klimawandel zu sprechen, sondern es ist eben eher eine Klimakrise oder Katastrophe sogar, ist, mit der wir es zu tun haben und hatten dann den Eindruck, also ich studiere jetzt hier Biologie, aber dabei geht die Welt sozusagen zugrunde. Ja? Also das heißt nicht, mein Biologiestudium ist nicht wichtig, aber es heißt, dass es eben auch eine politische Implikation vielleicht hat. Das ist eine Geschichte, die ich gehört habe. Ja? Oder dass man eben sich politisch engagiert hat auf andere Weise, sagen wir in der Partei oder eben auf Demos und halt gemerkt hat, okay, das ist halt verpufft, da ist nicht wirklich was dabei umgekommen und deswegen müssen wir versuchen, neue Wege zu finden. Ja, auch das ist sehr typisch für Protestbewegungen, dass Menschen sich engagieren und dann merken, wir kommen hier sehr schnell an Grenzen, das fährt sich sehr schnell fest, wir müssen irgendwie innovativer werden in dem, was wir tun und dann eben auch unter Umständen zu radikaleren Mitteln greifen. Und dann ist es der dritte Faktor vielleicht, ist dann eher so ein sozialer Faktor, also natürlich, also es sind immer Einzelpersonen, aber die sind natürlich nicht total isoliert, sondern die haben auch bestimmte soziale und politische Kontexte und wenn man dann über die Familie oder den Freundeskreis oder was auch immer der soziale Kontext ist, genau, also es stimmt zwar, es sind immer Einzelpersonen, die sich dann auch zur politischen Partizipation oder zum Protest entscheiden, aber die sind natürlich nicht isoliert, sondern selbst auch in soziale Kontexte eingelassen, Freundeskreise, Familien, keine Ahnung, Arbeit, Studium und so weiter oder auch eben politische Kontexte, in denen sie bisher aktiv waren und aus denen ergibt sich natürlich sowas dann auch häufig. Ja, da geht man mal mit und denkt, okay, das ist nichts für mich, aber dann stellt man doch vielleicht fest oder macht bestimmte Erfahrungen, auch jetzt zum Beispiel mit der Gegenwehr, die auf sowas stößt und denkt dann, okay, da muss man sich jetzt doch engagieren. Ja, also solche unterschiedlichen Faktoren spielen da eine Rolle, aber das ist sehr schwer prognostizierbar und das ist für viele ja auch eine Überraschung, dass sie dann selbst an sich feststellen und von sich selbst überrascht sind, okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit gehen würde, ja, aber jetzt bin ich doch überzeugt, dass es eben notwendig ist. Und dafür sind auch solche Ereignisse jetzt wie in Lützerath, wo das sozusagen so ein bisschen kulminiert oder also so zusammenkommt, die können sehr prägend sein, nicht? Also wenn man das jetzt sieht als junger Mensch in den Medien, denkt man vielleicht auch, okay, das ist echt krass, das hätte ich nicht gedacht, dass der Staat sowas macht oder so reagiert, vielleicht sollte ich mich auch engagieren. Ja, also solche Erlebnisse sind in diesem Kontext eigentlich ganz gängig, und aber die Geschichte ist natürlich für jeden Einzelnen, für jede Einzelne auch sehr individuell.
Ich finde das alles auf jeden Fall sehr spannend und ich habe das Gefühl, jetzt schon ein bisschen besser so verstanden zu haben, wie das überhaupt so dazu kommt. Was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, ist so die persönliche Einschätzung, also was Sie dazu, zu dem Ganzen irgendwie denken oder was Ihre Prognose ist, wie das weitergeht, wie Sie das bewerten.
Also zunächst mal, also sehe ich meine eigene Rolle als Wissenschaftler auch darin, bestimmte Verzerrungen auch im öffentlichen Diskurs, auch durch die Medien, auch durch manche Politiker und Politikerinnen zu korrigieren oder dann einfach ein Gegengewicht auch dazu stellen, weil eben sehr häufig auf Protest auf eine Weise geredet wird, die höchst problematisch ist, die auch an der Geschichte der Demokratie, an der Bedeutung von Protest für die Demokratie auch vorbeigeht. Nicht? Also wenn von grünem Terrorismus oder gar grünem Faschismus geredet wird, wenn die Leute kriminalisiert werden, dann ist das wirklich sehr, sehr bedenklich, weil sich momentan noch gar kein richtiges Gewaltpotenzial oder so auf Seite der Protestierenden abzeichnet. Ja, wir sind weit davon entfernt, sowas wie eine grüne RAF oder so zu haben, was aber immer wieder als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird. Da muss man wirklich dagegen halten und sagen, okay Leute, es gibt eine ziemlich klare Unterscheidung zwischen zivilem Ungehorsam, der auf Gewalt gegen Personen aus Prinzip verzichtet, und sowas wie Terrorismus, ja, wo direkte Gewalt als politisches Mittel akzeptiert ist. Und diese Unterschiede darf man nicht einfach einebnen. Das ist für eine Demokratie extrem gefährlich. Also das ist meine auch persönliche Motivation, da in den Medien, auch in der Öffentlichkeit an dieser Debatte teilzunehmen. Und ich teile schon auch die grundlegende Diagnose der Klimabewegung, dass die Klimakrise in ihrer, also in der Art und Weise, wie sie unser Leben herausfordert, bisher nicht adäquat begriffen worden ist. Das darauf bisher keine guten Antworten formuliert worden sind, dass die Regierung sich im Klein-Klein verliert und dann irgendwie darüber diskutiert, ob wir genug Schilder haben für ein Tempolimit auf der Autobahn. Ja, das ist angesichts der Herausforderungen komplett absurd. Und da hoffe ich, dass eben Protest, also auch aus, ich habe auch eine Tochter, ja, ich würde auch gerne, dass die noch ein Leben führen kann, das einigermaßen in Ordnung ist. Und es hat auch mit großen internationalen oder globalen Ungerechtigkeiten natürlich zu tun. Ja, also in Pakistan sterben schon jetzt Tausende von Menschen aufgrund des vor allem vom globalen Norden produzierten Klimawandels, der Klimakrise. Ja, und diese katastrophalen Auswirkungen rücken ja immer näher. Ja, und ich finde, auch jetzt aus einem politischen Verantwortungsgefühl heraus muss man da nach allen Möglichkeiten suchen, um eben die Folgen dieser Krise möglichst abzufedern und nicht noch schlimmer zu machen, was die heutige Politik leider aber tut.
Ja, das kann ich auf jeden Fall so teilen. Ich hoffe, dass es irgendwie zu was führt, auf jeden Fall in den nächsten Jahren so, und dass es dann so weitergeht und irgendwie weiterhin Aufmerksamkeit kriegt, aber nicht nur Aufmerksamkeit kriegt, sondern eben auch mal was wirklich passiert. Ja, danke auf jeden Fall für die Einschätzung und das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Ja, danke schön.